Ich denke mal, das ist der wichtigste Aspekt, dass die Retailer, dass die Innenstadt sieht, sie liegen in einem Hyperwettbewerb mit allen Freizeitangeboten drumherum und dass die einzige Flucht nach vorne ist, herausragende menschliche Kontakte anzubieten. Das heißt, die Leute auf der Fläche müssen wirklich wissen, wovon sie sprechen, müssen gut beraten können, müssen freundlich sein, aufgeschlossen sein. Deswegen kommen die Leute noch in den Store, weil sie nämlich eine menschliche Begegnung suchen und dass die Menschen, die im Store sind, nicht unbedingt jetzt das Handy oder dieses iPod oder sonst was haben wollen, sondern dass sie in erster Linie Freizeitgestaltung machen und im zweiten Schritt kaufen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trendforum Retail. Unsere Podcast-Reihe führen wir in der Trendforum Retail Akademie durch. Wir wollen mit euch gemeinsam Themen ergründen rund um den Retail, Experience, Experience Economy. Was wird aus den Städten? Wo geht's dahin? Was zeigen uns die neuen Trends der Stadtentwicklung und wie darf der Handel von morgen aussehen? Wir freuen uns, dass wir sehr, sehr viele Experten schon interviewen konnten, viele Startups gehört haben und heute freuen wir uns ganz besonders, Nicole Srock-Stanley zu hören. Nicole ist die Gründerin von Dan Perlman. Habt ihr bestimmt schon öfter gehört, wenn ihr euch mit dem Thema Retail, wenn ihr euch mit dem Thema Handel und Experience auseinandersetzt. Und ich freue mich sehr, dass wir Nicole gewinnen konnten, bei unserem Podcast dabei zu sein. Nicole wird auch auf dem Trendforum Retail dabei sein, das diese Woche stattfindet. Ich freue mich ganz besonders, wieder physisch in Kontakt mit Menschen zu kommen. Natürlich alles Corona-konform. Da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, aber endlich wieder Menschen treffen, mit Menschen sprechen und nicht nur digital. Ihr seid jetzt aber eingeladen, dem Podcast zu folgen. Wenn euch unsere Podcasts gefallen, immer mal ein Abo dalassen und dann seid ihr auch immer up to date, was die neuesten Themen im Handel angeht. So, erstmal möchte ich den Daniel begrüßen. Daniel ist der Initiator des Trendforum Retail und ich glaube, Daniel freut sich auch ganz besonders auf diese Woche, denn am Mittwoch und Donnerstag werden wir in Frankfurt das Trendforum umsetzen können. Daniel, gibt es noch viel zu tun in der Vorbereitung?
Ach, wir sind eigentlich durch. Wir haben natürlich Corona-bedingt, werden sich auf den letzten Drücker noch einige Änderungen ergeben, was jetzt die Teilnehmerzahl angeht. Ich gehe mal vom positiven Dingen aus, weil Anfragen sind also noch da. Dann, ich freue mich natürlich dann auch auf Nicole Srock-Stanley, die dann auch das Thema Stadtentwicklung mit beleuchten wird. Und sie unterstützt mich, das finde ich ganz toll, auch bei den sogenannten Store-Besichtigungen und Store-Besitz, die wir dann an dem Tag noch machen. Und sie wird auch unsere Moderatorin sein, also sie vervollständigt, wie man so schön sagt, das Moderatorenteam. Und das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Jetzt ist es natürlich so, dass Frau Srock-Stanley, glaube ich, eine sehr interessante Vita hat. Und vielleicht kannst du mal den Zuhörern etwas zu deinem Werdegang sagen, wie du dann bei, wie das ganze Thema Dan Perlman aufgekommen ist. Und ihr habt natürlich, was eure Expertise angeht, sehr breites Spektrum. Das sind einmal Freizeitparks und Profiling. Das ist einmal das Thema Stadtentwicklung und natürlich dann auch Retail und hier auch vor allem digitale Geschichten, wie beispielsweise Bonprix. Das würde ich ganz gerne alles drei mit dir beleuchten. Aber erstmal die Bühne an Frau Srock-Stanley. Bitteschön.
Ja, ganz herzlichen Dank, Daniel. Ganz herzlichen Dank, Markus, für die Einladung. Ich freue mich, mit euch jetzt hier eine ganz kurzweilige Zeit zu haben.
Dein Werdegang ist doch schon mal sehr interessant. Vielleicht startest du einfach mal damit und wie du praktisch in diese aufgegangen bist. Du hast ja mit dem ZDF auch unter anderem gestartet und bist dann später eben, ist dann Dan Perlman rausgeworden. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr interessante Vita.
Okay, wenn wir so weit zurückgehen, dann kann ich auch sagen, was ich studiert habe. Ich habe nämlich ursprünglich meine Mischung zwischen freier Kunst, Innenarchitektur, Szenografie und Industriedesign in London und Hannover studiert und bin dann schon während des Studiums überall gewesen und habe Bühnenbilder und Szenografie gemacht. Das ist auch ein ganz wichtiges Teil meiner Arbeit, nämlich diese die Inszenierung von Räumen und auch von Leben und Geschichten und die dann aber wieder zu reduzieren, sodass sie im 2D-Format gut rüberkommen. Und dann habe ich angefangen, irgendwann als Innenarchitektin bei einer Agentur, nachdem ich viele andere Agenturstationen hatte, bei Mireille und Mireille. Und dann durfte ich schon mit ganz jungen Jahren die komplette Markteinführung für Smart betreuen, was die Center anging. Und bin dann mit zwei Freunden und meinem dann Ehemann, haben wir gesagt, wir müssen auch nochmal was Eigenes machen, sind dann alle nach Berlin gegangen und haben dann Perman gegründet. Und das ist mittlerweile auch schon 20 Jahre her. Und dann, als wir vor 20 Jahren angefangen haben, dachten wir, wir machen Markenarchitektur, also das Führen von Marken im Raum und wie sie sich entwickeln. Es gab aber eine ganz interessante Fügung, weil Markenarchitektur auch in der Klassik heißen kann, das Führen von Marken. Also die Architektur einer Marke. Und mit diesem kleinen, aber feinen Missverständnis sind wir dann auf Kunden wie BMW und Mini und so getroffen. Die haben gesagt, ach guck mal, ihr macht Markenarchitektur. Könnt ihr uns nicht mal helfen bei den Marken? Und so haben wir uns dann da rein entwickelt. Und das Schöne war, dass wir immer sehr lustgetrieben waren. Also was wir gemacht haben, haben wir immer so aus voller Überzeugung und vollem Herzen gemacht. Und so hat sich dann aus der Automobilvergangenheit irgendwann auch das Thema Retail entwickelt, weil wir das wahnsinnig spannend finden, weil auch Retail-Marken ja inszeniert werden müssen und einer Dramaturgie folgen und nicht einfach nur ein schönes Design haben. Und damit war auch schon fast alles dabei. Und mein Mann wollte dann immer Zoos machen, weil er da auch in Hannover schon mal mit Berührung hatte. Dann fing der mit den Zoos und Freizeitparks an und irgendwann haben wir festgestellt, dass die BMWler die Giraffen nicht verstanden haben und die Zoodirektoren die Autos nicht. Dann haben wir es getrennt in verschiedene Firmen. Aber mittlerweile, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, haben wir alles wieder zusammengebracht, weil wir gerade aus dem Ausland immer das Feedback bekommen haben, Mann, ihr könnt Marken, ihr könnt Freizeit, ihr könnt Erlebnisse, das ist ja sowas von fantastisch. Und das über alle Sektoren von Aviation, Automotive bis hin in die Freizeitparks, in Hotellerie, Gastronomie hinein, dass das im Ausland regelrecht gefeiert wurde. Und mittlerweile ist es aber auch hier in Berlin und in Deutschland angekommen, dass es eigentlich eine ganz gute Kombination ist.
Die Ausführungen, die finde ich schon mal spannend. Aber was macht euch, wenn du sagst, wir können alles? Wo liegt eigentlich euer wirkliches USP, wo ihr euch von den ganzen anderen Agenturen tatsächlich unterscheidet und eben so auf dieser Erfolgsspur unterwegs seid?
Naja, also dieses wir können alles klingt ja auch ganz schnell so nach Bauchladen, aber wir haben damals schon angefangen, uns in Kompetenzteams zu spezialisieren. Wir gehen davon aus, oder wir glauben fest daran, dass Kreativeinheiten am besten mit Personen von 30, vielleicht noch 40 Personen funktionieren. Und dann wird es für Kreativschaffende ungemütlich, weil dann fängt man so an, schnell Konzernstrukturen auszubilden und überzuregulieren, sodass wir uns entschieden haben, Boutique-Unternehmen zu gründen und die aber so miteinander zu verzahnen, dass die alle kollaborativ arbeiten können. Das heißt, wir sitzen in Berlin mit über 120 Leuten, sind aber 5 Unternehmen, die auf gleichen Softwaren, auf gleichen Trainings, wir haben eine eigene Akademie aufsetzen, die eben auch interdisziplinär verzahnt sind. Und deswegen haben wir auch so ein breites Spektrum, weil immer jedes Unternehmen halt hoch spezialisiert ist, aber für große Projekte nehmen wir die Leute aus den ganzen Unternehmen und setzen sie in Teams zusammen und die arbeiten dann wieder diese Projekte runter. Das heißt, wir sind klein, aber auch sehr groß, wenn wir wollen. Also das ist die Kombination, die sich für uns total bewährt hat.
Nein, ich bin fasziniert von der Begrifflichkeit des sogenannten Profilings. Die hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Weil ich glaube, das ist ein Thema, das verstehen die meisten maximal aus dem Fernsehen, von irgendwelchen CSI-Sendungen. Aber vielleicht kannst du mal erklären über die gesamten Marken und Welten hinweg, wie ihr mit diesem Thema agiert und was das eigentlich auch bedeutet.
Ja, das Profiling kommt Im Grunde genommen auch aus dem Design Thinking heraus. Das ist für uns ein Tool, das wir eben auch schon seit ganz vielen, vielen Jahren bei uns einsetzen, um diese hohe Interdisziplinarität zu gewährleisten. Was beim Design Thinking die Grundlage von allen ist, ist dieses Understand. Und um das zu können, haben wir mittlerweile sehr ausgeklügelte Mechanismen, gerade Orte abzufragen. Das sind dann über 200 Dimensionen, die wir beurteilen und bewerten, um dann darauf unsere Strategien aufzusetzen. Und vor allen Dingen geht es da auch um dieses konsumentenzentrische Denken. Eben nicht nur, was möchten die, was möchten Investoren, Entwickler, was möchte die Stadt, sondern eben in erster Linie, was möchten die Leute haben, die dort vor Ort die Nutzer sind. Und das führt dann zu diesem Profiling. Und darauf basieren wir dann unsere weitere Arbeit.
Also das heißt, ihr geht nicht mit der Brille, also der klassische Designer, der möchte in der Regel, sage ich dann immer so, ne, gegebenenfalls seinen Kopf durchsetzen und unter dem Deckmäntelchen Design und Schönheit. Und wenn ihr mit den Konsumenten arbeitet, müsst ihr eigentlich von eurem Stuhl herunter. Ist das eine Problematik oder ist das auch Teil eurer DNA?
Nee, das ist tatsächlich ganz wichtig. Und über die letzten Jahre haben wir auch gemerkt, die Welt wird ja immer komplexer. Und die Interdisziplinarität, die ja gebraucht wird, um komplexe Aufgaben zu lösen, führt eben dazu, dass man die Lösung vom Anfang an nicht mehr weiß. Also das ist dann immer eine Reise. Und wir nennen unseren Prozess auch einen Co-Creation-Prozess. Für uns ist ganz wichtig, dass das ganze Wissen, was auf einer städtischen Seite, auf der Konsumentenseite, aber auch auf der Unternehmensseite ist, dass wir das systematisch abfragen. Denn wir können das gar nicht mehr mit unserem Wissen simulieren, auch wenn wir wahnsinnig viel Erfahrung haben in den unterschiedlichen Bereichen. Aber jedes Projekt und jede Problemstellung ist so einzigartig, da muss man eben sich, das Problem ist wie ein dreidimensionales Konstrukt, das muss man sich von allen Seiten angucken. Und wenn wir nur von unserer Sicht gucken, ist das so ein bisschen, als wenn wir mit einer Taschenlampe eben auf dieses Problemobjekt strahlen und dann sieht man aber einfach nur diesen einen Dimension, aber es hat meistens noch ganz viele andere Dimensionen und deswegen brauchen wir diesen Prozess, diesen Co-Creation-Prozess oder dieses Profiling.
Und wir hatten glücklicherweise auch den Daniel Füchten schon wieder bei uns hier im Interview. Wird am Donnerstag ausgestrahlt und da war auch das Thema eben Co-Creation und Konsumenten oder die Kundin mit ins Boot zu holen. Das Herausarbeiten von, ich nenne es einfach jetzt mal so, wie er es auch formuliert hat, von Pain Points oder von Game Points und eben hier auch die Bildung von sogenannten Theatergruppen, um es mal so bildhaft zu sagen. Wie habt ihr da mit den Ansprüchen von Otto zusammengearbeitet, um, sag ich mal, auch dieses Lab, ich nenne Bonprix Store auch immer Lab, so zu realisieren und diesen permanenten Prozess auch weiter zu betreuen und da ganz nah am Zahn der Zeit zu sein.
Ja, Bonprix ist ein wirklich sehr schönes Beispiel für diesen co-kreativen Prozess, denn alleine bei Bonprix gab es bestimmt 50 Leute, die in dieses Projekt involviert waren. Ob das nun aus der IT, Customer Service, aus den digitalen Bereichen, aber auch aus dem physischen Bereich, Merchandise. Sobald man da reingeht und sagt, wen brauchen wir denn alles am Tisch, um so einen Future Store erfolgreich zu machen, wird man feststellen, das sind sehr, sehr, sehr viele Leute. Und das waren auch nur die Leute auf Bonprix-Seite. Auf unserer Seite gab es ja nicht ganz so viele, aber eben doch auch eine Menge von Menschen, die mitgearbeitet haben. Und da ist die größte Aufgabe und auch wahrscheinlich unsere größte Beisteuerung, dass wir diesen Prozess moderiert haben und dass wir alle Menschen, alle Beteiligten in diesen Prozess reingeholt haben, die Bedenken abgefragt haben, die Möglichkeiten und gerade das Abfragen von Bedenken ist eine sehr schöne Sache, um nachher auch zu sehen, worüber kann man wirklich stolpern, wenn man das nachher umsetzt. Und dann ging es in sehr viele Iterationsstufen und nachher auch in einen Testbau, der mit Konsumentinnen umgesetzt wurde, wo immer wieder so Stresstests gemacht wurden, bis das nachher so weit geschliffen war, dass es wirklich live gegangen ist und gebaut werden konnte. Also ein sehr ausgeklügeltes, aufwendiges Verfahren, aber bis jetzt gibt es keinen Store, der eine so schöne und runde Customer Journey hat wie der Bonprix Store. Und der ist ja jetzt auch gerade wieder, hat den Global Retail Award gewonnen und neben ganz vielen anderen Auszeichnungen. Und das wird auch so international anerkannt.
Und wieder habe ich ein Schlagwort bekommen, Customer Journey. Aber du wirst sehen, es gibt auch in Frankfurt ein tolles Beispiel, die das also sehr schön ausgespielt haben. Wie habt ihr denn diese Points, diese einzelnen Touchpoints analysiert? Wie seid ihr da drauf gekommen? Also viele, ich sage es einfach mal so, wenn ich mich, ob ich jetzt mit Lidl unterhalte oder mit Händler XY, dann sagen die ja, man kennt das doch so, das Verkaufsgespräch, ne? Also der erste Blickkontakt, und dann kommt dies und dann kommt jenes und dann wird das so lapidar abgearbeitet. Mhm. Also da macht sich wirklich keiner echt einen Kopf. Ich finde das aber trotzdem super spannend, wie man tatsächlich hier diese Points kreiert oder definiert hat. Wie seid ihr da vorgegangen?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen, aber wir sind eben diesen, wie man immer neudeutsch sagt, diesen Customer-Centric Way gegangen. Das heißt, wir haben uns von dem ersten, also die Kundin wacht morgens auf, was ist ihr Tag? Und wenn sie an dem Store vorbeigeht oder vielleicht auch wenn sie also mit einem Wissen, sie kommt zu unserem Store, was sind die ganzen minutiösen Touchpoints, mit der die Kundin Kontakt hat. Und diese ganzen Punkte, seien sie digital, seien sie analog, sind wir immer und immer wieder durchgegangen in prototypischen kleinen Schritten. Das heißt, es wurden Apps gebastelt, die physisch zuerst waren, wo man diese nur so weggeklappt hat oder aufgemalt hat. Es wurden die Check-in-Thematiken, die Scan-Thematiken, es wurde alles aufgebaut und der Store, wenn man da mal reingeht, ist ja auch gar nicht wie ein klassischer Store, denn wir haben eine Single-Item-Presentation. Das bedeutet, jedes Produkt gibt es wirklich nur einmal. Die Kundin nimmt das nicht von der Stange, sondern sie scannt es mit ihrer App ein und dann hat sie nachher eine Auswahl an Produkten und die kann sie sich digital bestellen und die wird ihr innerhalb von 5 Minuten in eine Kabine geliefert. Und dort kann sie sich die Produkte dann angucken und anprobieren. Und sie kann sie aber auch digital tauschen und sagen, ich möchte gern die Farbe oder die Größe. Und dann kriegt sie die durch eine Art Zaubertür nachgeliefert in einen Umkleideschrank. Und diese ganzen Prozesse sind wahnsinnig ausgeklügelt, weil sie kann die Lichtstimmung verändern. Es gibt auch noch Auswahlprodukte, die dazugestellt werden und sagen, guck mal, wenn du dir das Outfit geleistet hast, dann passt das da toll, bis hin zu den Runnern, die hinten im Lager rumflitzen und die Sachen bestellen oder besorgen, war das halt eine sehr, sehr lange und dezidierte Customer Journey, wo alle Punkte ja wirklich gestaltet und designt worden sind. Also es geht nicht nur noch mehr um Retail Design, sondern in erster Linie auch um Service Design.
Okay. Du hast ja vorhin auch nochmal über das Team gesprochen und der Bonprix zeichnet sich natürlich aus durch seine digitale Expertise. Und ich sage dann immer so, es geht ja nicht um digitale Integration, das ist digitale Inklusion. Der Herr Fischbusch-Nieder sprach auch von einer Endlosschleife, also dieses Endless Aisle. Wie integriert ihr diese ständigen Veränderungen, was Digitaltechnik angeht, also, weil sonst habe ich ja immer nur so punktuelle Lösungen. Also es gibt hier eine App, dann gibt es hier eine Variante, dann gibt es dort eine Variante und hier gibt es wieder irgendetwas. Aber das muss ja alles irgendwie inklusionsgetrieben eingebaut werden und das permanent. Wie bist du in diesen Prozess oder wie begleitet ihr diesen Prozess? Weil du hast ja von Moderation gesprochen. Also Moderation und Inklusion muss man ja zusammenpacken.
Genau. Aber das war natürlich auch eine unfassbare Kraftleistung oder Anstrengung vom Bonprix und der Otto Group, dieses ist ja ein Digitalunternehmen und die Sachen nachher auch alle wirklich in-house umgesetzt haben und die auch so tief im Detail waren und auch nie zufrieden waren mit allem. Das ist ja das Wichtige, dass man nicht irgendwann sagt, so jetzt haben wir's und dann gehen alle nach Hause, sondern dass der erste Schritt wirklich ganz bewusst auch die Apps und die ganzen Oberflächen sehr reduziert waren, damit die Kundin sich überhaupt erstmal damit anfreunden kann und dann schnell Services nachgezogen worden sind, eben auf Bedürfnisse, die die Kunden vor Ort sich gewünscht haben. Und das ist, glaube ich, auch wirklich der Schlüssel dazu, dass dieser Store so gut angenommen wird von den Kundinnen. Weil letztendlich eine Bonprix-Kundin oder generell die Kundin auf der High Street, die vermisst keine digitale Integration. Wenn sie schöne Produkte auf einem schönen Store hat, dann findet die das großartig und da braucht es keinen technischen Firlefanz. Und da jemanden ranzuführen und zu sagen, aber schau dir das mal an, eigentlich haben wir das Allerbeste aus beiden Welten zusammengebracht, nämlich das digitale Einkaufen mit dem ganzen, ich kann mir aussuchen und hin und her tauschen und physisch vor Ort die Ware anfassen, ohne dass es sich wie eine Reduktion anführt. Das ist einfach die große Kunst dabei gewesen in diesem Prozess.
Ich würde mal ganz gerne so einen kleinen Schwenk machen, weil ihr auch bei den Stadtrettern mit dabei seid, beziehungsweise euch mit Stadtentwicklung beschäftigt. Das heißt also, du kennst natürlich jetzt alle Möglichkeiten, die man physisch in einem Store, wenn dahinter natürlich auch so ein tolles Unternehmen ist wie die Otto-Gruppe, realisieren kann. Und dann gibt es natürlich Städte. Also wir wohnen alle in Städten und kennen natürlich dann unsere Pappenheimer, sage ich mal so schön dazu, ob das jetzt ein Gastronom ist oder ein Händler ist. Wo siehst du die größten Probleme von Städten, wenn wir von Digitalisierung sprechen? Und wo siehst du den Punkt, wo man am schnellsten spürbar für die Händler Erfolge generieren kann? Weil das macht Händler aus. Der möchte immer sofort einen Erfolg generiert haben. Der denkt nicht 10 Jahre voraus. Also wir müssen ihm ja erstmal etwas geben, was er dann auch sofort versteht und verinnerlicht und sagt, wow, das ist es jetzt. Also einmal das größte Risiko oder die größte Schwäche und auf der anderen Seite die tollste Chance, die daraus gebaut werden könnte.
Ja, ich glaube mal, die größte Chance ist der Innenstädte, dass die Menschen Innenstädte unglaublich gerne mögen. Und eigentlich in der Innenstadt, wenn sie einen guten Besatz hat, gute Mieterstruktur, schöne Gastronomie, schöne Angebote und vielleicht auch noch eine Altbausubstanz, dass die meisten lieber in die Innenstadt gehen als in ein Center oder sonst irgendwo hin, weil es natürlich unfassbar vielfältig ist. Aber es ist leider so, dass viele Kommunen sich über die Jahre hinweg die Innenstadt komplett aus der Hand genommen lassen haben, weil sie die Entwicklung der Innenstadt den Entwicklern überlassen haben. Und die sehen natürlich immer nur ihr eigenes Projekt und ihre Entwicklung und die versuchen sie zu maximieren und betrachten weniger das Umfeld. Da sind ja ganz große Schäden, sind ja auch in den 80ern, 90ern entstanden, wo dann so ein Brutalismus in der Architektur im Grunde genommen die ganzen Innenstädte zerstört hat. Und da gibt es ein Umdenken und ein gutes Tool sind so Werbegemeinschaften, sind aber auch Business Improvement Districte, dass man schnell so eine übergeordnete Kuratierung hinbekommt. Und immer mehr Kommunen richten ja auch Verantwortliche ein für den stationären Handel und um da eine Gemeinsamkeit hinzukommen. Denn letztendlich, wenn man als Innenstadt eine gemeinschaftliche Identität ausprägt, hat man so viel Trümpfe in der Hand und bringt die Menschen auch wieder zurück in die Innenstadt.
Ich muss da jetzt noch ein bisschen, ich möchte da ganz gerne noch mal ein bisschen wehtun. Du hast natürlich die Stärken einer Stadt benannt, also die gegebenenfalls in Architektur liegen, die gegebenenfalls in vorhandenen Strukturen liegen und Netzwerken. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir uns ja digital in jetzt einer relativ hohen Geschwindigkeit neu orientieren müssen, müssen wir den Städten ja auch irgendwie etwas anbieten, wo die Teilnehmenden, Gewerbetreibenden, also ob das jetzt ein Gastronom ist, ob das ein Handwerker ist, ob das ein Händler ist, für sich tatsächlich relativ schnell die Chancen, die sich daraus ergeben, realisieren. Und da ist einfach nochmal meine Frage, ob du, was aus eurer Sicht die größte und die größte Chance darstellt, wo man einen Erfolg relativ kurzfristig für sich realisieren kann.
Ja, der Erfolg, oder es gibt ein Tool, das nennt sich Placemaking. Das bedeutet eine schnelle Aktivierung von Orten, die meistens relativ große strukturelle Probleme haben. Und dieses Placemaking sind oft Maßnahmen, die mit viel Farbe und auch mehr so mit Eventcharakter einhergehen und Orte wieder für die Menschen zugänglich machen. Das heißt, es werden Fahrbahnen geschlossen und die werden bemalt und dann Liegestühle draufgestellt, dass auf einmal das Leben wieder auf der Straße stattfinden kann. Und das bedeutet, dass die Bewohner und Besucher erstmal wieder an einen Ort zurückkommen, den sie aufgegeben haben, weil er eben wenig attraktiv war. Und damit hilft man natürlich dem Handel extrem. Wenn sowas regelmäßig stattfindet an einem Samstag, wo die Leute sowieso nicht wissen, was sie tun sollen und mit der Familie unterwegs sind, wenn man dann auf einmal so eine hohe Aufenthaltsqualität schafft, die auch noch Freude macht, weil es farbenfroh ist, weil es Musik gibt, weil es vielleicht auch ungewöhnliches Essen gibt, dann kommt natürlich auch mit den Besuchern das Geld wieder in die Innenstadt und wird nicht am Sonntag auf dem Nachmittag auf dem Sofa ausgegeben im E-Commerce. Und das ist natürlich immer die Aufgabe, die man hat. Wie kriegt man die Leute vom Sofa runter? Und zwar in die Innenstadt. Und das ist das sind alles Aktivierungen, die relativ schnell funktionieren.
Okay, ist das dann auch die Antwort? Ich rufen ja, glaube ich, auch relativ große Städte an und sagen, wir müssen etwas für unsere Städte tun. Ist das dann deine Antwort? Das ist der erste Schritt, den wir realisieren müssen. Oder geht ihr da strategisch oder gibst du da strategische Appetizer, wo das eigentlich hingehen muss? Also jetzt dann diese langfristige Chance.
Naja, das ist ein bisschen so eine zweischneidige Sache, weil in erster Linie muss man natürlich richtig gut zuhören und am besten noch einen partizipativen Prozess vorschalten. Trotzdem braucht man auch immer so Quick Wins, damit man nachher so langfristige Strategien auch mit umsetzen kann. Und bei uns zum Beispiel arbeiten wir gerade an dem Business Improvement District der AG City hier in Berlin für den Bereich Tauentzien, Kurfürstendamm und Breitscheidplatz. Und da haben wir einen partizipatorischen Prozess vorgeschaltet, der heißt Träume deine Stadt. Da haben wir ein Tiny House hingestellt. Da waren Visual Recorder Leute, das heißt Leute, die extrem gut zeichnen können, die sehr gut zuhören, und jeder durfte da reingehen und sagen, was wünschst du dir für diesen Ort? Und das, ob das Touristen waren oder Einheimische oder Gewerbetreibende, wir haben auch Talks dort gehabt und Panels in diesem Tiny House und haben wahnsinnig tolle Informationen bekommen über das, was die Leute sich vor Ort wirklich wünschen und nicht das, was man glaubt, was sich Leute wünschen könnten. Und darauf wird jetzt eine Strategie entwickelt, ein Corporate Design für dieses ganze Areal, damit man auch gemeinschaftlich Kommunikation betreiben kann. Denn letztendlich sowas wie der Kuhdamm ist ja auch in einem komplett internationalen Wettbewerb. In dem Moment, wo die Leute wieder reisen, überlegen sie Champs-Élysées oder irgendwie London oder vielleicht auch Berlin weil das sind ja Prachtstraßen, oder geht man an die Kö oder wo sonst hin? Und deswegen muss das nachher auch in so einen internationalen Kontext mit eingebunden werden.
Ich würde ganz gerne jetzt nochmal fragen, weil das hast du, da sind wir nicht so stark drauf eingegangen. Welche digitalen Tools bieten sich denn für Städte an, oder was würdest du ihnen eigentlich empfehlen, damit eine möglichst hohe Integration von Bürger und Gewerbetreibenden daraus entsteht, also Interaktion und Kommunikation auf digitaler Basis?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage und auch eine sehr schwierige Frage, weil es gibt natürlich auch dort, gerade aus UK kommen ganz viele Anbieter, die Apps und auch Softwaren anbieten für so eine Art Austausch und Plattform. Aber man gibt natürlich die Datenhoheit weg. Und es gibt ein sehr schönes Projekt, das ist Future City Langenscheid, wo tatsächlich die Daten der Bürger an die Stadtwerke gekoppelt werden, weil die haben sie ja schon. Und die sitzen dann sozusagen auf dem Datenschatz und nicht nur auf den Energien. Und die haben sich sogar einen übergeordneten, eine Loyalty-Card für die ganze Innenstadt entwickelt, aufgrund dieser Daten und mit den Bürgern zusammen, den Stadtschlüssel. Und ich glaube, das ist der absolute Königsweg für eine Kommune, wenn sie die Daten in der eigenen Hand haben und damit dann für die Stadt werben und auch eine gemeinschaftliche Loyalty-Card haben. Weil es ist ja nachher letztendlich egal, ob jemand nun in die Stadt kommt, um zum Friseur zu gehen oder einen Kaffee zu trinken oder mit seinem Anwalt zu sprechen. Hauptsache, die Menschen kommen in die Stadt und dafür müssen sie belohnt werden, eben auch mit vielleicht vergünstigten Mobilitätsangeboten.
Ja, wir erleben hier auch gerade relativ viele neue Möglichkeiten, die implementiert werden. Ich bin in München, also da ist die Maximilianstraße dann auch nochmal, glaube ich, recht interessant, wie man die mal beleben kann, müssen wir mal schauen. Aber es würde mich nochmal interessieren, was macht jetzt gerade auch dieses nicht zum Kontakt kommende über dieses Covid-19. Wir sind ja jetzt gerade ein bisschen davon weg, dass wir uns mit Loyalty jetzt im Moment auseinandersetzen, weil die Menschen ja nicht so gerne in den Kontakt gehen gerade oder auch nicht sollten, um dieses Virus in den Griff zu bekommen. Aber was verändert vielleicht dann auch so eine Veränderung innerhalb der Gesamtgesellschaft, das jetzt gerade, was so Momente angeht oder spezielle Momente angeht oder irgendwo einen Ort für sich zu entdecken angeht? Also wird das wertiger oder was wird sich da verändern, wenn man da so ein bisschen so in die Zukunft schaut? Ich weiß, schwierige Frage, aber ich glaube, ich frage da genau den Richtigen.
Ja, also Covid ist natürlich jetzt, diese Pandemie ist ein ganz schlimmer Zustand, gerade für die Gewerbetreibenden, für die Gastronomie, für die ganze Clubkultur ist das natürlich eine absolute Katastrophe. Und dieser Zustand wird uns leider noch auch eine einige Zeit begleiten und es wird auch das Konsumverhalten auf alle Fälle beeinflussen. Und mittlerweile, dadurch, dass wir den Lockdown hatten, hat natürlich jeder, und wenn er noch so hartnäckig E-Commerce verweigert hat, hat jetzt gelernt, wie man bei irgendwelchen großen Anbietern im Internet bestellt. Und jeder hat auch gemerkt, wie angenehm das ist, wenn das Paar Socken oder das Stickgarn oder was auch immer man so braucht, wenn man das einfach nach Hause bekommt und dann wahrscheinlich noch nicht mal Porto dafür bezahlen muss, statt in die Innenstadt zu fahren und dann in ein großes Kaufhaus zu gehen, um sich dann so Einzelsachen zu holen. Das heißt, dieses Umdenken wird jetzt ganz massiv alle Retailer dazu zwingen, sich als einen Teil der Freizeitindustrie zu begreifen, nämlich ich brauche etwas ganz Bestimmtes, ich bestelle es online oder ich habe Zeit, was mache ich dann? Gehe ich in die Innenstadt oder gehe ich ein bisschen shoppen oder gehe ich in den Wald spazieren, in den Zoo schwimmen, mit den Kindern irgendwas machen? Das ist mittlerweile alles eine Einflugschneise geworden. Und die Konsumenten überlegen nur noch, habe ich eine Stunde, was mache ich dann? Weil dann fahre ich nur maximal vielleicht 10 Minuten. Habe ich 2 Stunden, fahre ich 20 Minuten, habe ich einen ganzen Tag, fahre ich eine Stunde. Und damit erhöht sich dann auch die sozusagen neudeutsch wieder Catchment Area, mit der ich arbeiten kann, und das Einzugsgebiet. Und ich denke mal, das ist der wichtigste Aspekt, dass die Retailer, dass die Innenstadt sieht, sie liegen in einem Hyperwettbewerb mit allen Freizeitangeboten drumherum, und dass die einzige Flucht nach vorne ist, herausragende menschliche Kontakte anzubieten. Das heißt, die Leute auf der Fläche müssen wirklich wissen, wovon sie sprechen, müssen gut beraten können, müssen freundlich sein, aufgeschlossen sein. Deswegen kommen die Leute noch in den Store, weil sie nämlich eine menschliche Begegnung suchen, und dass die Menschen, die im Store sind, nicht unbedingt jetzt das Handy oder dieses iPod oder sonst was haben wollen, sondern dass sie in erster Linie Freizeitgestaltung machen und im zweiten Schritt kaufen. Und diese Umdenke ist extrem wichtig für den Handel heutzutage. Und wer das nicht begreift, sondern immer noch in diesem, bei mir kommen die Leute, meine Kunden kommen, um zu kaufen, dann ist das jetzt ein ganz massives Auslaufmodell, weil kaufen tut man im Internet. Shoppen macht man im Handel. Und da müssen wir differenzieren.
Gut, ich meine, wenn man anfängt und sagt, okay, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, hier Menschen zu begeistern, dann Verweildauern zu erhöhen über eine ganz besondere Experience, die man dann nur in meinem Store bekommt oder im Zusammenschluss mit verschiedenen Stores. Das kostet auch alles Geld. Das kriegt man ja nicht einfach so. Wo sind denn da dann die Möglichkeiten, sowas dann auch zu refinanzieren? Weil letztlich war ja vorher so, dass man möglichst viel Angebot hatte, dann seine Marge drauf hatte, damit dann seine Kosten, die man im Betrieb seines Retails, seines Ladens hat, dann refinanzieren konnte und ein bisschen Marge übrig blieb. Wenn man jetzt auch Veranstalter wird, wie soll man das gegenrechnen?
Ja, es kommt nicht darauf an, Veranstalter zu werden. Es kommt darauf an, Kurator zu werden. Und vor allen Dingen dieses "Ich sitze auf jedem Stuhl" funktioniert einfach nicht mehr. Wir sehen ja einfach diese Kaufhäuser, die alles haben, das so okay ist, findet keiner mehr attraktiv. Wir gehen ja lieber in die kleine Boutique, wo die Inhaberin noch sagt, hallo Frau Srock, wie schön, dass Sie wieder da sind. Ich habe Ihnen mal ein Stück zurückgehängt. Das finden Sie doch bestimmt klasse. Natürlich kaufe ich das. Wenn einer an mich denkt und dann mit mir mitdenkt, das ist doch das, was wir haben wollen. Wir wollen kuratierte Erlebnisse haben. Und das bedeutet aber nicht, dass man massiv jetzt in Hightech investieren muss, sondern Low-Tech, aber mit viel Herz, das ist das, was die Menschen sich suchen, dass die Sachen liebevoll sind, dass sich einer darum Gedanken gemacht hat, dass sich einer um mich Gedanken macht, das sind diese großen Erlebnisse, die wir suchen, weil es ist ja alles so wegrationalisiert worden. Wenn wir uns auch mal die Architektur der vergangenen Jahre angucken, und in Berlin wird es immer noch sehr gerne gebaut, das ist ja nicht für den Menschen gebaut, das ist ja für das Auto gebaut, dass man da dran vorbeikommt, fährt 200 Meter Fassade und es sieht irgendwie beeindruckend aus dem Auto, wenn man dran vorbeiläuft, an Öde kaum zu übertreffen, weil dann am besten noch lauter Lieferzugänge da sind, kein Schaufenster, keine Kommunikation. Das ist ja der Alltag in unseren Innenstädten und das macht natürlich keinem Spaß. Aber wie ein sehr schlauer Mann letztens mal gesagt hat, der Umsatz kommt zu Fuß. Auch wenn die Leute mit dem Auto kommen, aber sie kommen zu Fuß in den Store. Und diese letzten Meter sind total kritisch. Wenn das nämlich keinen Spaß macht, dann bleibe ich auf dem Sofa und mache E-Commerce.
Komplett. Also da kann ich auch nur beipflichten. Also diese kalten Bauten, dieses wir bauen fürs Auto, und das finde ich ja ganz spannend, dass Sie das jetzt auch erwähnt haben. Wir bauen fürs Auto ist ja letztlich so ein Schuh von gestern. Ne? Also wir haben jetzt gerade eine Entwicklung hin zum Fahrrad, zu der eigenen Mobilität, also zu der individuellen Mobilität, und damit ergeben sich dann, glaube ich, auch neue Narrative, was Erlebnisse angeht, oder? Ich glaube, da gehen wir auf einen neuen Pfad, wie sich dann auch so eine Stadt entwickeln kann, oder?
Absolut. Es wird, das sehen wir auch bei ganz vielen Developern, die mittlerweile eben auch den Anspruch haben, etwas zu bauen, was funktioniert und nicht nur in der Erstvermietung, sondern auch langfristig, um gesunde Quartiere zu entstehen zu lassen. Und das passiert nur, wenn man eine Diversifikation hat. Das heißt, es kann nicht nur Handel drin sein, sondern es muss Leben, es muss Büro, es muss Gewerbe, es muss Gastronomie stattfinden, aber auch soziale Themen müssen sich dort wiederfinden. Weil wie in einem Wald, wenn wir eine Monokultur haben, ist das sehr anfällig. Es ist der Mischwald, der die hohe Resilienz hat. Und genauso in Quartieren, umso besser ein Quartier durchmischt ist, umso lebensnaher ist es und umso größer ist auch der Gefallen der Leute, die dort leben und arbeiten. Und umso wertbeständiger ist es. Das hat ja immer eine logische Konsequenz. Und das wird mittlerweile auch so weit umgesetzt, dass die Architektur eben wie auch Jahrhunderte vorher eben jedes Haus einzeln stehen lässt und eben nicht mehr die große Horizontale betont wird, nämlich ich bin ein gigantisches Gebäude, sondern dass die Vertikalen betont werden, damit man eine Rhythmik, eine Abwechslung, eine Lebendigkeit bekommt. Das ist ja im Grunde genommen, machen das zum Beispiel diese ganzen Outlet-Dörfer. Die tun ja immer so, als wenn sie eine ganze Stadt sind. Und das ist aber auch in der Architektur zu sehen, dass das jetzt immer mehr Einzug hält.
No, das ist ja auch eine Sache, die wirklich wertzuschätzen ist, dass auf einmal sich dann auch aus den Marken wieder echte Charaktere entwickeln, die dann auch nachhaltig und nachvollziehbar in ihrer DNA bleiben. Also das ist für mich auch ein Wunschszenario. Und was Sie gerade erwähnt haben, dass man, oder dann nochmal pointiert gesagt haben, dass man dieses Persönliche hat, diesen persönlichen Kontakt, und der einen dann auch letztlich dazu führt, dass man begeistert ist. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz, ganz gute Aussicht, die wir haben, dass diese gegenseitige Wertschätzung, die dann auch zwischen Menschen, aber dann auch weitergehend zwischen der Brand und dem Menschen stattfindet, uns weiter treibt. Welche Rolle spielt da, und wenn wir da jetzt nochmal das Thema Bonprix mit reinnehmen, das Thema CRM, Customer Relation Management, was braucht man da für Tools, was braucht man da für ein Werkzeugkoffer? Aus Ihrer Sicht, sollte man da auch klein anfangen oder lieber gleich mit einem größeren Besteck ran, um das auch wirklich dann für sich klar zu haben und zu wissen, wer man ist und wie man mit dem Kunden spricht?
Ja, es kommt immer ein bisschen auf die Größe des Händlers an. Wenn man jetzt ein Einzelinhaber ist, würde ich sagen, das Allerbeste ist ein gutes Gedächtnis und die Liebe zum Kunden. Dann läuft das, dann hat man damit schon sehr viel abgedeckt. Wenn die Unternehmen jetzt aber größer werden, dann ist fast unumgänglich. Dann muss man anfangen, auch über Social Media, über Loyalty Cards die Themen zu spielen. Aber auch ein Online-Shop kann total sinnvoll sein, wenn man aber ein kuratiertes Sortiment hat. Wenn man Kreti und Pleti und alles, dann kommt man gegen die großen Unternehmen gar nicht mehr an und man kriegt auch gar keine Sichtbarkeit auf den Suchplattformen. Aber wenn man da den Weg geht und sagt, mich muss nicht jeder lieben, aber die ich ansprechen wollen, die sollen es richtig tun, dann kann man natürlich auch mit einem Store wirklich punkten und dann seine Produkte über Amazon und über diese anderen Plattformen mit vertreiben.
Ja, das, du hast das also wunderbar alles durchformuliert. Ich habe mit Markus, als wir ein Gespräch hatten mit einem sehr interessanten Menschen, der mich gefragt hat, was müssen wir zuerst angreifen, wenn es um Digitalisierung geht. Dann habe ich natürlich gesagt, pass mal auf, also das ist für mich jetzt immer noch diese Blackbox-Digitalisierung. Ich weiß, es gibt einen Input und es gibt einen Output. Und dann spreche ich mal von den Augenoptikern, weil die Augenoptiker haben beste Wertungen, was Kunden angeht. Also die liegen immer bei 1,4, 1,3 und damit sind sie besser wie DM. Und die Frage ist, warum ist das so? Weil die kennen, die betreuen über Jahre ihre Kunden. Die Kunden gehen nicht weg. Die kennen ihre Zipperlein, die kennen ihre Familiengeschichten und so weiter. Und da sagst du natürlich zu Recht, je größer das Unternehmen wird, umso eher muss man natürlich dann auf Clouds und Devices zurückgreifen, die das Ganze dann digital zur Verfügung stellen. Also diese menschliche Beziehung ist, glaube ich, schon so ein Knackpunkt, der tatsächlich funktioniert. Und das sieht man natürlich auch bei vielen, vielen Brands, die sagen, wir haben den Kontakt zum Kunden verloren, den müssen wir jetzt wieder aufbauen. Und dann schieben die richtig viel Personal wieder auf die Fläche, damit eben auch der Mitarbeiter tatsächlich mit dem Kunden ins Gespräch geht und qualitativ Daten erhebt. Also das ist immens wichtig, die ganze Geschichte. Und ich muss dir auch recht geben, wenn du sagst, okay, der Handel muss ich neu definieren, weil der Handel ist nicht der Frequenzbringer einer Stadt. Das ist eben die gesamte Freizeit, das Freizeitangebot, was zur Verfügung gestellt wird. Und da spielen eben vor allem Gastronomie und die Interaktion der Teilnehmer eine Riesenrolle. Und schlussendlich kann man das Ganze dann auch wieder mit Devices unterstützen, ob das eine Kundenkarte oder eine App oder sonst irgendetwas ist. Glaube ich, da geht schon die richtige Richtung hin. Und dann dieser Veränderungsprozess muss bei allen Beteiligten einfach mal ankommen. Und wenn das ankommt, dann kriegen wir, glaube ich, schon wieder einen kleinen Schub, wo dann auch die entsprechenden Veränderungsprozesse sichtbar werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf übermorgen und auf den Donnerstag. Ich weiß, dass sich Sebastian Lippe akribisch vorbereiten wird, was Stadtentwicklung angeht. Und ich weiß, dass du dich, was die Moderation angeht, genauso akribisch vorbereitest, um unsere Redner entsprechend kritisch zu beäugen oder zu bauchpinseln. Also da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.
Ja, prima. Ich freue mich auch sehr. Vor allen Dingen auf die Store-Tour, auch mal wieder ein bisschen in Stores gehen zu können. Das ist ja auch immer noch, das ist ja gerade, fühlt sich das wie ein absoluter Luxus an. Und auf den ganzen Input, den wir dann da bekommen werden.
Vielen Dank, Nicole Srock Stanley, für die Insights. Ich hätte mich jetzt noch stundenlang mit Ihnen unterhalten können, denn wir haben gemerkt, dass hier sehr, sehr viel fundiertes Wissen da ist, aber auch neue Visionen geschmiedet werden bei Dan Perlman, wie das Miteinander einfach aufgewertet wird und wie auch jeder, egal ob es jetzt der Retailer ist, der riesig groß ist oder auch der kleine Laden oder dann halt eben bestimmte Stadtbezirke, ihre DNA finden können, um dann in einem echten und authentischen Dialog mit den Besuchern, Kunden, wie man sie dann auch noch nennen wird, kommen können. Vielen lieben Dank für den Besuch und wir schauen jetzt wirklich ganz gespannt auch auf übermorgen, wie der Daniel schon sagte, da ist das Trendforum Retail endlich wieder da als physische Veranstaltung in Frankfurt und wenn ihr unserem Podcast weiter folgt, bekommt ihr noch viele, viele andere Ideen, Inspirationen und tolle Themen präsentiert von unseren Experten und ihr werdet natürlich auch bei uns auf der Seite trendforum-retail.de einen tollen Review finden, wie es denn dann auch war, sich mal wieder zu treffen in Frankfurt zum Trendforum Retail. Bleibt uns gewogen und ich sag nur eins, heiter weiter!